In Deutschland gibt es rund 70.000 Startups, je nach Definition. Ein Startup ist in der Regel weniger als 10 Jahre alt. Kern ist eine innovative Idee, die skalierbar ist. Und dann geht es darum, jemanden zu finden, der dir an die Vision des Startups glaubt, weshalb Persönlichkeit eine große Rolle spielt. Scheitern ist Programm und gehört dazu. Startups sichern in Deutschland zahllose Arbeitsplätze. Die Szene ist international. Berlin, München, Hamburg werden oft genannt und sind bekannt für ihre florierende Startup-Szene. Aber auch andere Städte sind hier erfolgreich. Heute schauen wir nach Bremen und vor allem Bremerhaven. Mein Name ist Marajun Ohnesorg. Ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich begrüße Sie herzlich zur Folge 89 unseres Wirtschaftspodcasts. Heute zum Thema Startups als Wachstumsmotor. Ich freue mich sehr, dass wir dazu Alexander Baxmann zu Gast haben. Alexander Baxmann hat selbst Erfahrung als Gründer und gehört zum Team des Starthaus Bremen und Bremerhaven. Herzlich willkommen an Alexander Baxmann.
Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung.
Alexander, steigen wir direkt ein, ein bisschen mit Bezug auf deine Gründungserfahrung. Vielleicht eine Anekdote zum Anfang. Welche typischen Erfahrungen hast du selbst als Gründer bereits gemacht? Was lief vielleicht besonders gut oder wo hakte es?
Ich habe tatsächlich mehrmals gegründet mit allem, was dazugehört, von Insolvenz bis zum erfolgreichen Exit. Und da kann ich einfach mitgeben, das hängt auch sehr viel mit Glück zusammen. Also ob jetzt ein Produkt sozusagen viral geht, wie man das so neudeutsch sagt, ist häufig auch Zufall. Und was mir eben auch immer wieder aufgefallen ist und was letztendlich auch bekannt ist, ist eben, dass das Thema Teamzusammenstellung im Führungsteam ganz wichtig ist. Daran ist zum Beispiel auch unsere Insolvenz dann leider entstanden, sagen wir es so.
Ja, okay. Na, wir schauen uns das Ganze nochmal von verschiedenen Facetten jetzt an. Du arbeitest, wie gesagt, beim Starthaus Bremen und Bremerhaven. Also ihr begleitet Gründungen, kümmert euch um Finanzierung. Kannst du vielleicht kurz erklären? Und was vor allem, das wäre auch noch die weitere Frage, was macht das Starthaus eben besonders auch im Vergleich zu anderen Gründungsberatungen? Was ist euer Ansatz?
Sehr gute Frage. Tatsächlich, wenn man das in einen Satz zusammenfassen will, dann gibt es bei uns alles aus einer Hand. Also wir sind ein Segment der Bremer Aufbaubank. Und als solches haben wir natürlich auch Finanzierungsinstrumente. Das heißt, letzten Endes ist Gründungsberatung ist ein Teil, der geht dann auch wieder nicht nur auf Startups, sondern auch auf klassische Beratung, also klassische Selbstständigkeiten. Wir haben viele Workshop-Formate, wir haben ein sehr breites Netzwerk. Das heißt, wir vermitteln auch zu entsprechenden Netzwerkpartnerinnen und Partnern, wenn wir zu irgendeiner Fragestellung keine Antwort haben oder geben können. Ja. Und wir haben eben auch einzelne und eigene Finanzierungsinstrumente, also nicht nur Förderung, sondern tatsächlich auch Kapitalbeteiligung.
Ja. Wenn man auf eure Website schaut und sich ein bisschen informiert, was da so für Begriffe genannt werden, dann ist oft die Rede von einem Start-up-Ökosystem. Was meint ihr, wenn ihr von einem solchen Start-up-Ökosystem sprecht?
Im Grunde geht es darum, dass es eigentlich ein Netzwerk aus unterschiedlichen Institutionen, aus unterschiedlichen Akteuren, die gemeinsam das Ziel haben, Start-ups, also junge Unternehmen, zu fördern und überhaupt in die Lage zu versetzen, dass sie erfolgreich sein können. So würde ich es jetzt ganz kurz und knapp definieren. Und dazu gehören dann natürlich auch unterschiedliche Bestandteile. Dazu gehören Potenziale, also Potenzialträger. Aber da kommen wir sicherlich gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen.
Aber dann vielleicht nochmal eine Rückfrage an der Stelle. Also die Branchen sind nicht definiert, nehme ich an. Also es geht quer durch alle Branchen einerseits, richtig?
Das kommt immer drauf an, wo man ist. Also jetzt hier in Bremerhaven haben wir natürlich sehr großen Fokus auf maritime Wirtschaft beispielsweise, auf Logistik. Ich nehme mal an, dass es beispielsweise in Göttingen zum Beispiel einen anderen Fokus gibt. Da wird es wahrscheinlich eher auf Life Sciences fokussiert sein. Also das kommt immer darauf an, wo so die einzelnen lokalen Vorteile sind. Also wo die Stärken liegen aus einer Region. In Osnabrück beispielsweise ist es Agrar und Foodtech.
Ja.
Also wie gesagt, kommt ganz drauf an.
Jetzt noch die Frage, was macht eine Stadt attraktiv für ein Start-up? Aber vielleicht erstmal andersrum gefragt. Inwieweit können Startups denn auch ein echter Wachstumsmotor für eine Stadt oder eine Branche sein? Was macht es wiederum für eine Stadt attraktiv, dass ihr da seid und dass es viele Startups gibt?
Jetzt spreche ich natürlich sehr stark aus der Bremerhaven, der Brille Bremerhaven ist. Verrate ich ja nicht zu viel, jetzt gerade was so das Image anbelangt. Nicht unbedingt so als Innovationsmotor und dynamische Stadt bekannt, würde ich so sagen. Von daher ist Startups natürlich zum einen, hat es Vorteil, dass es junge Menschen anzieht, dass so, wenn man ein funktionierendes Startup-Ökosystem geschaffen hat, dass der Standort einfach attraktiver wird, für High Potentials, für sogenannte High Potentials. Zum anderen schafft es natürlich auch ganz klassisch einfach Arbeitsplätze. Arbeitsplätze, Gewerbesteuern, Biontech ist so ein hervorragendes Beispiel, so ein Paradebeispiel.
Das ist das ganz große Beispiel, der Leuchtturm.
Innerhalb von einem Jahr, glaube ich, komplett entschuldet mit den Gewerbesteuereinnahmen. Also das sind ganz unterschiedliche Vorteile. Das hat eben zum einen Teil weiche Vorteile im Sinne von Softpower, also sprich Attraktivität, Standortattraktivität. Zum anderen eben auch ganz klassische Vorteile, eben Arbeitsplatzschaffung, Gewerbesteuereinnahmen, aber auch letzten Endes Standortattraktivität für andere Unternehmen. Jetzt gar nicht mal nur für junge Fach- und Führungskräfte, sondern eben auch für gestandene Unternehmen, die dann eben sehen, in einem Standort, in einer Stadt geht was, um es mal salopp zu formulieren.
Und jetzt die andere Perspektive, was macht wiederum eine Stadt, sei es wie Bremerhaven oder vielleicht auch eine andere Stadt, für ein Startup attraktiv? Also was sind da die wichtigsten Bausteine? Inwieweit ist zum Beispiel auch die Nähe von Forschungseinrichtungen maßgeblich?
Wenn man jetzt so mal ein bisschen von der Helikopterperspektive draufschaut, dann braucht ein Startup-Ökosystem, was dann eine Stadt ja ist, ganz unterschiedliche Teilbereiche. Das eine sind natürlich Potenziale, das heißt Innovationspotenzial. Dazu gehören dann eben vor allen Dingen wissenschaftliche Einrichtungen, Forschungsinstitute, wo ja die technologischen Innovationen dann entstehen. Dann braucht man Potenziale, sprich man braucht Führungs- oder Fachkräfte, man braucht Gründungspotenzial, also Gründerinnen und Gründerpotenzial. Hochschulen beispielsweise können sowas darstellen. Dann braucht es eine Nachfrageseite, also man braucht eine lokale Wirtschaftsszene, die sich auch diesem Thema Startups öffnet, die auch mit Startups kooperiert. Das muss gar nicht nur eine Kundenbeziehung sein, sondern das kann auch, wir nennen das Venture Clienting, also sprich, dass man gemeinsame Pilotprojekte macht, um einfach die Innovation, die in einem Startup entsteht oder quasi getestet werden oder vertestet werden soll, sagen wir es so, dass da eine Möglichkeit besteht, das in der Praxis zu testen. Man braucht natürlich auch, wenn man, je nachdem, in welcher Branche man tätig ist, wenn man im Direct-to-Customer-Bereich tätig ist, dann braucht man natürlich auch eine kaufkräftige Kundschaft vor Ort. Man braucht eine öffentliche Infrastruktur, da meine ich jetzt nicht nur eine entsprechende Busverbindung, sondern da meine ich auch eine interessierte Politik, eine interessierte Wirtschaftsförderung in den meisten Standorten. Hier in Bremerhaven ist das beispielsweise die BIS, die hat jetzt ein komplett neues Gründungszentrum gebaut oder ist dabei, das zu bauen mit 250 sehr kostengünstigen Arbeitsplätzen. Also auch da, man braucht Unterstützung von den politischen Stakeholdern, wie es jetzt hier in Bremen eben die Bremer Aufbaubank zum Beispiel ist, in Form des Starthauses. Und man braucht zu guter Letzt eben auch Kapital. Also es ist natürlich schon relevant, wenn man eine Kapitalgeberseite hat, die auch ermöglichen, aus der Frühphase herauszukommen. Dafür braucht man eben, wenn man schnell skalieren will, also müssen wir vielleicht nochmal drüber reden, was ein Startup eigentlich ist. Wir bei uns definieren das, hast du eingangs auch schon gesagt, als innovatives oder technologisch innovatives, skalierbares Unternehmen. Und als solches brauchst du relativ früh, relativ schnell, relativ viel Kapital. Und dafür brauchst du eben auch Privatkapital. Und das ist quasi so das, was ein Startup-Ökosystem ausmacht aus meiner Sicht. Und wenn eine Stadt, eine Kommune das ein Stück weit forcieren kann, so gut es eben geht, ist das natürlich schon ein wesentlicher, elementarer Vorteil. Und was jetzt hier Bremerhaven, jetzt kann ich ein bisschen Werbung für Bremerhaven machen vielleicht, ausmacht, ist eben, dass da ein sehr großer, starker Wille ist, dass man eben auch mal neue Wege geht, auch mal neue Konzepte ausprobiert, neue Förderprogramme beispielsweise, Wohnraumprogramme und so weiter für Gründerinnen und Gründer.
Ja.
Also man braucht einen Wille.
Ja, okay. Also erzähl mal ein Beispiel. Also ihr hattet ja gerade mit dem Managerkreis Niedersachsen-Bremen eine Veranstaltung eben zu Startups in Bremerhaven. Also vielleicht kannst du da auch mal ein Erfolgsbeispiel erzählen, du hast vorhin den maritimen Sektor erwähnt, aber vielleicht auch ein anderes Beispiel, um auch zu zeigen, dass und warum Bremerhaven eine echte Alternative auch zu den ganz am Anfang schon genannten Städten ist.
Sehr gerne, auf jeden Fall. Als jetzt klassisches maritimes Beispiel kann man das Unternehmen, das ist jetzt leider nicht mehr in Bremerhaven, sondern nach Bremen gewechselt, weil die meisten Gründer tatsächlich in Bremen gewohnt haben vorher und aus anderen Gründen auch noch, aber das ist sicherlich einer der Gründe. Das ist das Unternehmen Synera, das ist eine Ausgründung aus dem Alfred-Wegener-Institut, das können vielleicht die einen oder anderen schon mal gehört haben, weil es ab und zu mal im NDR, im öffentlichen Rechtlichen, in Form einer Reportage in Richtung Polarforschung dann auftaucht und genannt wird.
Genau, das ist ein Forschungsinstitut, ne?
Genau, ja. Das ist so ein klassisches Forschungsinstitut, das hat hier in Bremerhaven über 1000 forschende Mitarbeitende, also jede Menge Potenzial, was dieses Thema Innovation anbelangt. Wir haben aber auch noch andere Startups. Ich muss da vielleicht dazu sagen, ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr hier. Ich habe jetzt nicht bei Null angefangen oder wir haben hier nicht bei Null angefangen, sondern es war schon ein Stück weit was da. Aber jetzt dieses ganze Thema Startups, das bringen wir hier gerade in die Kommune rein oder das tragen wir sozusagen hier in die Kommune rein. Und seitdem haben wir zum Beispiel Neuraflow, was mittlerweile als KI-Startup für Kommunen, für öffentliche Verwaltung auch eine ganz wichtige Rolle spielt, auch bundesweit mittlerweile. Die haben über 120 kommunale Kunden. Und dann gibt es auch die ersten SaaS, also Software-as-a-Service-Startups. Also wir bauen hier langsam sowas auf Und das will ich noch kurz dazu sagen, wenn ich vorhin von Potenzialen spreche, dann haben ganz viele Standorte ja den Drang, irgendwie ihr Potenzial zu überschätzen. Und da kann ich zu Bremerhaven sagen, ich glaube, hier wird das Potenzial eher unterschätzt. Das habe ich ja schon gesagt. Wir haben das AWI hier mit über 1000 Mitarbeitenden. Wir haben aber noch 7 andere Forschungseinrichtungen. Und für eine Stadt von 120.000 Einwohnern kenne ich jetzt keine vergleichbare Stadt außerhalb der Universitätsstädte.
Ja, das ist ein besonderes Verhältnis.
Die in dieser Dichte eben auch wissenschaftlich aufgestellt sind.
Erzähl ein bisschen was über Finanzierung. Also du hattest schon gesagt, bei jungen Startups geht es um Skalierbarkeit, also das heißt, es geht um Wachstum. Man braucht privates Kapital, da müssen sich die Gründerinnen und Gründer mit eurer Hilfe kümmern. Bitte erzähl etwas von den verschiedenen Wegen. Also es gibt Business Angels, ist das das, worauf man hofft und pitcht? Oder läuft es eher über institutionelle Venture Capital Fonds oder noch ganz anders, das ist vielleicht zu groß gedacht jetzt. Was sind die Wege, die bei euch gegangen werden?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil es letzten Endes immer auf den Einzelfall ankommt. Also im Grunde, wo man jetzt mal im Kern unterscheiden muss, ist ja das eine institutionelle Venture Capital Fonds. Da geht es eben darum, dass man, also die haben als Ziel quasi eine hohe Rendite, aber auch relativ schnell. Die haben meistens so 7, 8 Jahre, wenn überhaupt, wo aus einem Invest auch eine entsprechende Rendite werden soll. Da redet man dann von sogenannten Multiples. Das heißt letzten Endes eine Vervielfachung des Wertes dessen, was man investiert hat. Das heißt, da geht es wirklich um hoch und schnell skalierbare Unternehmen. Das sind meistens Softwareprodukte, das sind meistens, also ganz oft ist da dieser Plattformgedanke dahinter, ne? Da hat man nicht so viel Invest und kann aber schnell skalieren. Das heißt, das sind alles institutionelle Investoren, suchen Unternehmen, die wirklich schnelles Wachstumspotenzial haben. Business Angels sind da meistens noch ein Stück weit frühphasiger angesiedelt. Die haben auch meistens einen altruistischen Ansatz. Das sind ja erfahrene Managerinnen und Manager, die ihre Erfahrungen, Expertise, ihre Netzwerke auch aus altruistischen Gründen gerne weitergeben wollen, die da auch ein Stück weit nicht mitsprechen wollen, aber die Tipps geben möchten. Das heißt letzten Endes, das ist sicherlich auch das Investment-Modul, wenn man so will, oder wie kann man das am besten nennen, das Investment-Vehikel, sagen wir es so, was für viele Startups am Anfang vielleicht wesentlich interessanter ist. Wir reden bei Venture Capital Fonds von, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Prozent das sind, nicht mal 1% der Startup Investments sind klassische Venture Capital Fonds. Und da gibt es ja noch einen dritten Weg, wie man das Ganze machen kann, das ist das Thema Corporate Venture Capital, also sprich, das sind dann Unternehmen, die einen eigenen strategischen Gedanken folgen, wo es dann darum geht, dass sie beispielsweise ihr Portfolio erweitern wollen, dass sie vielleicht auch ihre eigenen Prozesse optimieren möchten und frühzeitig da eben in potenzielle Startup-Targets, nennt man das dann, investieren. Und was wir in Bremen auch noch haben, ist eben eine ziemlich, das hat man aber andernorts auch, aber wir haben, wie gesagt, auch nicht nur diese Förderung im Sinne von Zuschussförderung, wo es denn um Innovation geht, also um Prototypen, Entwicklung, solche Geschichten, sondern da geht es auch um Beteiligung. Also viele haben mittlerweile eine eigene mittelständische Beteiligungsgesellschaft, viele Länder. Das haben wir in der Bremer Aufbaubank auch. Wir haben einen gemeinsamen Venture Capital Fonds mit dem Unternehmen, mit dem Venture Capital Investoren Capnamic. Da geht es dann um diese sogenannten Scale-Ups, also um diese Wachstumsphase, diese schnellen Ziele, die man da hat. Und dann gibt es aber auch den BAND, das ist das Business Angel Netzwerk Deutschland. Die haben quasi regionale Chapter. In Berlin ist es zum Beispiel der BACB, der Business Angel Club Berlin-Brandenburg. Hier sind es die Business Angels Weser-Ems, wobei die sich, glaube ich, gerade umfirmieren. Da bin ich nicht ganz so tief drin, weil ich noch kein Business Angel bin. Aber das sind sicherlich die ersten Ansprechpartner, die man so als Startup anvisieren sollte. Im Klassischen ist es eigentlich so, dass wenn man jetzt von Finanzierung spricht, am Anfang geht es ganz viel darum, dass man sich diese Zuschüsse irgendwo besorgt. Also es gibt viele Länder, Bundesländer, die haben zum Beispiel Gründerstipendium oder Gründerinnenstipendien. Das haben wir jetzt hier in Bremen aus unterschiedlichen Gründen nicht, aber dafür haben wir eben eine ganz enge Beratung und wir haben unterschiedliche Fördertöpfe, die da angetippt werden können. Ja, und im Zuge, wenn man diesen Prototypen fertig hat, dann geht es eigentlich darum Richtung Business Angel Investment und da geht es dann auch darum, dass man frühzeitig anfängt, sich zu vernetzen. Also im Normalfall gehört zu so einem Startup-Ökosystem auch eine funktionierende Startup-Community und diese Community sollte regelmäßige Netzwerkevents haben und auf diesen Netzwerkevents tummeln sich dann auch meistens diejenigen, die solche frühphasigen Investments machen wollen.
Genau, weil das wäre jetzt auch die Frage noch gewesen, die ich hatte. Genau, wie funktioniert das mit dem Netzwerk? Du hast Clubs erwähnt, du sagst Netzwerk-Events. Was funktioniert am besten? Also ihr ladet ein und versucht da die Leute zusammenzubringen?
Also es sind unterschiedliche Player. Jetzt zum Beispiel im Land Bremen, also vor allen Dingen in der Stadt Bremen auch, gibt es zum Beispiel Bremen Startups. Das ist eine Privatinitiative, die regelmäßig zu solchen Veranstaltungen einlädt. Wir laden auch ein als Starthaus. Bei uns, also hier in Bremerhaven beispielsweise, da bin ich in Anführungsstrichen das Starthaus, die Stelle, die zu diesen Netzwerkevents einlädt. In Bremen ist es hauptsächlich Bremen Startups. Da gibt es eben aber auch noch andere spezielle Formate, die jetzt aber nicht in der Regelmäßigkeit stattfinden, dass man die jetzt jede Woche oder so aufsuchen kann, sondern da wird dann tatsächlich einfach vorher Werbung gemacht und dann kann man da sich anmelden und kann da einfach hinkommen. Das ist eigentlich alles immer ziemlich niedrigschwellig. Also man wird da nicht persönlich eingeladen, sondern man kann sich da einfach anmelden.
Und die Leute kommen mit einer Idee und, also beziehungsweise das muss schon sehr viel weiter gediehen sein, damit es Sinn macht dann, ne? Unterschiedlich.
Mal so, also viele kommen sicherlich einfach mit der Idee, weil sie mal sehen wollen, wie das Ganze funktioniert. Die haben Fragen, die haben auch einfach Interesse daran zu sehen, okay, was sind denn so die nächsten Schritte? Viele haben aber auch schon ein konkretes Vorhaben, die haben eventuell auch schon gegründet. Mhm. Und dann geht es darum tatsächlich, wenn es um Investments geht, okay, mit wem spreche ich da am besten? Und dann gibt es da eben beispielsweise auch ja so offene Pitch-Veranstaltungen, wo man dann auch mal pitchen kann vor entsprechend potenziellen Investoren.
Und wenn die Stadt das unterstützen möchte oder generell öffentliche Institutionen, das hast du gerade schon gesagt, dann macht man das über Zuschüsse, über Gründungsstipendien, Förderprogramme. Da gibt es wahrscheinlich ein vielfältiges Spektrum, was angeboten wird.
Genau. Also das kommt immer auf das Land an. Also in ganz vielen Töpfen sind auch EU-Fördermittel drin. Aber das kommt tatsächlich immer auf das jeweilige Bundesland an. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich direkt vergleiche Bremen und Niedersachsen, dann hat man hier in Bremen die Bremer Aufbaubank, in Niedersachsen ist es die N-Bank. Also wie gesagt, es sind immer einzelne Bereiche, wo sich die jeweiligen Landesinstitutionen unterscheiden. Aber im Kern ist es immer quasi die Frage, also das eine Förderinstrument ist die klassische Beratung, also die kaufmännische Beratung, Vertriebsberatung, was es alles so gibt. Wir haben zum Beispiel bei uns noch das Investor Readiness Programm, wenn es spezifisch um Investorenansprache geht. Das heißt, wie mache ich mich als Unternehmen oder als Startup-Gründer oder Gründerin interessant für Investoren? Das ist dann eben auch aus der Sichtweise nicht nur eines Gründers oder einer Gründerin, sondern eben auch aus Investorensicht. Aber das, wie gesagt, hängt immer von Bundesland zu Bundesland auch so ein bisschen an den Institutionen, wie die aufgestellt sind. Aber im Grunde, wie gesagt, es ist immer Beratung, es ist Förderung und die einzelnen Bundesländer haben eben auch Beteiligungsgesellschaften.
Ja, okay. Es ist ja, glaube ich, immer noch so, dass Gründungen deutlich häufiger von Männern erfolgen. Das verschiebt sich hoffnungsvoll ein bisschen. Ihr habt im Starthaus auch einen Bereich Women, She Starts. Mhm. Wie läuft das und wie ist da die Resonanz?
Das ist eine ziemlich gute Frage, wo ich vielleicht nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner bin, weil wir im Starthaus unterschiedliche Fokusgruppen haben. Also ich bin jetzt hier in Bremerhaven auf den Standort Bremerhaven fokussiert. Wir haben ein Startup-Team, was sich spezifisch um Startup-Förderung, um Startup-Formate kümmert. Wir haben ein Gründungsberatungsteam, wo es um klassische kaufmännische Beratung geht, also so einen klassischen Businessplan, Selbstständigkeit. Und SheStarts ist letzten Endes ein gut laufendes Format. Da geht es hauptsächlich um Vernetzung und so ein bisschen Empowerment. Wo ich aber eher sagen würde, das ist jetzt eher die klassische Gründung, klassische Selbstständigkeit. Nicht unbedingt das Thema Startups, weil Startups selber sind ja meistens keine Einzelgründerinnen oder Gründer, sondern das sind eigentlich Teams. Genau. Ja. Und deswegen SheStarts ist da eher im Bereich klassische Gründung unterwegs. Und das kann man aber sagen mit Erfolg, weil so wie ich das neulich, habe ich ein paar Zahlen vernommen, ist Bremen überdurchschnittlich stark, was weibliche Gründungen anbelangt.
Mhm. Ja, okay, danke schön. Ich habe noch eine letzte Frage, wenn du jetzt von hier aus in die Zukunft schaust, wie würdest du die Startup-Szene in, dann vielleicht auch wirklich ein bisschen breiter gesehen, in Deutschland in 5 Jahren beschreiben? Gibt es da eher eine Aufbruchstimmung oder ist die Stimmung doch auch angesichts der aktuellen Wirtschaftslage eher gedrückt und das zeigt sich in diesem Bereich genauso wie in vielen anderen?
Also ich glaube, die Zahlen steigen wieder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Im Grunde würde ich mir wünschen, dass es nochmal ein Stück weit dezentraler wird, dass es auch noch einen stärkeren Fokus gibt auf interkommunale Zusammenarbeit, dass also die Kommunen sich mal auf ihre Stärken fokussieren. Also Bremerhaven zum Beispiel ist im Vergleich zu Bremen einfach sehr günstig. Also wenn ich irgendwas produzieren muss, ne, und dann hat Bremerhaven ja noch eine hervorragende logistische Anbindung, dann ist das vielleicht interessanter, nach Bremerhaven zu gehen, als jetzt in Berlin oder München. Und da wäre für mich auch einfach mal auch wirklich wichtig, dass, und das ist jetzt durch Startup Factories, das ist nochmal ein Programm vom Bundesministerium, dass es dezentraler wird, dass nicht immer alles nur Hamburg, Berlin und München sein muss, sondern dass der Rest Deutschlands hat auch noch ein paar Millionen Einwohner und da ist auch noch jede Menge Potenzial. Und im Kern geht es eigentlich darum, dass wir dieses ganze Thema Unternehmergeist, Entrepreneurship einfach wieder auf die Pro-Seite ziehen, dass es quasi kulturell auch erstrebenswert ist, das zu tun. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass das, gibt es ja auch so eine lustige Studie, dass irgendwie beim Tatort ganz häufig überrepräsentiert der Manager der Böse ist. Und das ist so für mich so ein bisschen schade, weil da einfach so viel Potenzial verloren geht. Und das wäre für mich jetzt, wenn ich in 5 Jahren auf das Startup-Ökosystem Deutschland schaue, tatsächlich einfach wichtig, dass wir da dezentraler werden und dann auch, dass es im privaten Bereich, also im Privatinvestitions-, Privatkapitalbereich einfach auch mehr Bereitschaft gibt, ins Risiko zu gehen. Das heißt ja nicht umsonst Risikokapital, aber das wäre schon elementar wichtig und da muss die Politik eben auch noch mal ein paar Schrauben drehen, dass es wieder attraktiver wird.
Ja, vielen Dank Alexander für diesen spannenden Einblick in die Startup-Szene. Für dein Plädoyer für mehr Unternehmergeist, aber auch für die konkreten Möglichkeiten, eben auch Gründungen zu unterstützen und den Bedarf, den es da gibt, aber auch für das Beispiel eben, wie es offensichtlich auch sehr konkret hinkriegt. Wir laden Sie demnächst wieder ein zur nächsten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts mit Stimmen aus der Wirtschaft. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Bis dahin, tschüss und alles Gute.
Alles Gute, tschüss.